Es gibt kaum noch was in unserem Alltag, was uns wirklich Angst machen sollte. Und trotzdem haben wir vor allen möglichen, auch diffusen Dingen Angst. Und da dann einfach auch mal zu überlegen, warum macht mir etwas Angst, ja? Du bist nicht deine Gedanken. Du bist die Person, die deine Gedanken steuert. Ja, und mit dem Ansatz kann man nach und nach sehr viel erreichen. Das Spannende ist halt, man kommt an die Oberfläche und hat schon geatmet, aber der Sauerstoff braucht trotzdem noch so 15 Sekunden, bis der dann überhaupt im Gehirn ankommt. Also selbst wenn man schon oben ist und schon atmet, kann man dann immer noch in Ohnmacht fallen. Ob ich noch tiefer hätte tauchen können, das weiß ich erst, wenn ich oben angekommen bin. Wenn es einem unten gut geht, heißt es noch lange nicht, dass es einem nachher oben wieder gut gehen wird.
Du hast ja auch eine gewisse Aufregung vor dem Tauchen. Oder kannst du das wirklich so regulieren, dass du weißt, ob meine Herzfrequenz geht auf unter 30 Schlägen runter? Du musst dich dann ja auch so auf deinen Körper verlassen können. Und wie bekommst du das hin, dass du wirklich gar nicht aufgeregt bist? Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. Mein heutiger Gast ist Jennifer Wendland. Jennifer zählt zu den Spitzenathletinnen im Freitauchen. Freitauchen heißt ohne zusätzlichen Sauerstoff und nur mit Unterstützung der Muskelkraft tauchen. Wir sprechen über die Kraft der Gedankenkontrolle, den freien Fall unter Wasser und warum beim Freitauchen Selbstüberschätzung fatal sein kann. Jennifer Wendland, herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Du bist die amtierende deutsche Rekordhalterin im Freitauchen und hast zahlreiche internationale Titel gewonnen, unter anderem 2 Weltmeisterschaften. Du tauchst bis zu 117 Meter tief und meine erste Frage ist, warum tauchst du?
Ja, hallo Kai, danke für die Einladung. Ja, warum tauche ich? Ich glaube, Wasser war schon immer Teil meines Lebens und da habe ich mich schon immer drin wohlgefühlt. Und vielleicht war es einfach eine Konsequenz dessen, dass es mich irgendwann zurück ins Meer treiben würde. Es ist da unten einfach wunderschön. Ich spüre da eine große Freiheit. Ich lasse alle Ängste und Sorgen an der Oberfläche zurück und genieße einfach meine Zeit da unten.
Das ist ja auch nur ein kurzer Augenblick. Also du musst ja dich über eine lange Zeit auf dieses Freitauchen vorbereiten. Also wenn du so richtig tief runter gehst in Richtung 100 Meter, das ist ja wirklich enorm, dann dauert der Tauchgang wie viele Minuten?
Dreieinhalb
Minuten. Der Augenblick der Entspannung, wann setzt der denn dann ein und wie lange hält der an?
Also ich versuche natürlich, meinen Tag schon möglichst entspannt zu starten und nicht schon beim Frühstück irgendwie in Angst und Panik zu verfallen, weil ich gleich einen WM-Tauchgang habe. Also da beginnt das eigentlich schon. Also die mentale Vorbereitung beginnt schon sehr, sehr viel früher. Ja, ich setze mich ja schon sehr lange dann mit dem Gedanken auseinander, hey, da kommt jetzt eine Weltmeisterschaft, da kommt ein tiefer Tauchgang oder auch in einem tiefen Trainingstauchgang. Ich bereite mich da gezielt mental drauf vor und nicht erst in dem Moment, in dem ich ins Wasser gehe. Aber diese richtig tiefe Entspannung, in die gehe ich rein, sobald ich am Tauchseil bin, meist so 3 bis 4 Minuten vor dem Start, bin ich schon an der Oberfläche, entspanne mich, atme ganz bewusst, entspannt in den Bauch und ja, freue mich dann, dass es bald losgeht. Also das ist so die Phase, wo ich die ganze Außenwelt hinter mir lasse, in mich selbst hineingehe, mich auf den Prozess konzentriere. Ja, also würde ich sagen, so die richtige Tiefenentspannung so ab ungefähr 4 Minuten vorher.
Und dieser Prozess, der ist hochspannend und der interessiert mich wirklich. Jetzt aber nochmal eine Frage und zwar, wie bist du denn zum Freitauchen gekommen? Du hast kurz beschrieben, warum du das machst und das ist auch nachvollziehbar, aber das ist ja schon auch ein Extremsport, der auch Risiken mit sich bringt. Wie bist du denn zum Freitauchen gekommen?
Ich war in meiner Jugend schon immer Schwimmerin, das heißt, Schwimmtechnik hatte ich und ich habe mich immer im Wasser wohlgefühlt. Ich habe dann im Studium sehr lange Unterwasser-Rugby gespielt. Mhm. Das war wie so vielleicht der erste Schritt in Richtung Freitauchen, weil man auch da die Luft anhalten muss. Allerdings nicht sonderlich entspannt, sondern voll unter Action. Und das war so die Anfangszeit von YouTube ungefähr, so YouTube-Videos, wo dann man auch mal andere Sportarten sehen konnte, die ja im Fernsehen eigentlich nie gezeigt werden. Und nachdem ich so die ersten Videos gesehen hatte, dachte ich, ja, ich will mal einen Anfängerkurs machen. Ich probiere das mal aus. Und nach dem Anfängerkurs war klar, ja, das ist es. Also ich habe mich sofort so wohl gefühlt im Wasser. Diese Freiheit nur unter Wasser und aber auch die Freiheit vom Atmen müssen. Es war irgendwie schön.
Das geht, glaube ich, nicht jedem so, die Freiheit vom Nicht-Atmen müssen. Also bei den meisten Menschen, glaube ich, löst dieser Gedanke Panik aus. Wie hast du dich denn dorthin gebracht, den Atem 3,5 Minuten anzuhalten? Ja, aber auch nicht in einer Situation, in der du auf dem Sofa liegst, sondern du bist ja unter Wasser. Du musst ja die ersten 20, 30 Meter ja auch hart arbeiten, um überhaupt runterzukommen. Und du musst ja dann aus 100 Meter Tiefe auch wieder hochkommen. Das heißt, du arbeitest ja auch, du hast ja eine körperliche Belastung, kannst aber trotzdem 3,5 Minuten die Luft anhalten. Wie kommt man dahin? Wie trainiert man sowas, um das zu schaffen?
Es hat zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist natürlich der physiologische Aspekt. Man muss den Körper daran gewöhnen, dass einmal niedrige Sauerstoffwerte nicht so schlimm sind und dass hohe CO2-Werte nicht so schlimm sind. Ja, das CO2 entsteht ja durch den Stoffwechsel und das atmen wir ja nicht mehr ab, wenn wir die Luft anhalten. Und das ist das Wesentliche, was den Atemreiz auslöst. Und bei den meisten, ja, löst das Panik oder zumindest Unwohlsein aus. Hat es bei mir am Anfang natürlich auch. Aber mit mehr und mehr Training hat einfach mein Körper sich mehr an hohe CO2-Werte gewöhnt, aber ich mich auch mental an den Atemreiz, sodass ich den Atemreiz, den bekomme ich irgendwann in meinem Tauchgang, also nicht so früh, wie es vielleicht andere Menschen kriegen würden, weil ich das auch nach hinten raus trainiert habe. Aber wenn der kommt, dann empfinde ich den überhaupt nicht mehr als was Schlimmes oder Lebensbedrohliches, ja, sondern etwas, ah ja, Atemreiz ist da, Haken dran, fertig. Ich kriege davon keine Angst, keine Panik. Das ist jetzt kein sonderlich schönes Gefühl, ja, also das bräuchte ich jetzt auch nicht jeden Moment meines Tages, aber ich habe da überhaupt keine negativen Emotionen mehr mit verknüpft und das macht es mir, glaube ich, dann einfacher, die Luft anzuhalten.
Und wie war der Weg dorthin? Also hast du angefangen, indem du halt mal für wenige Sekunden den Atem angehalten hast und dann du hast dich wahrscheinlich so rangetastet, dass du von 5 Meter auf 10 Meter Tiefe gegangen bist und so weiter. Und das ist ja auch wichtig, weil ich stelle mir Freitauchen so vor, als die einzige Sportart, in der eine Selbstüberschätzung brutal bestraft wird?
Ja, die Selbstüberschätzung würde definitiv brutal bestraft. Also ich meine, wenn man alleine im Wasser ist und die Luft anhält und es zu lange tut, dann ertrinkt man. Punkt. Ja. Von daher, jeder, der diesen Sport ausprobieren sollte, definitiv niemals alleine und bitte einen professionellen Kurs machen, weil man da die wesentlichen Sicherheitsregeln lernt, damit es eben nicht fatal endet. Also das vielleicht mal vorneweg. Und der Rest ist tatsächlich einfach schrittweise Training, wie man sich daran gewöhnt. Und es muss gar nicht im Wasser beginnen. Also für mich war das tatsächlich, ich habe auf dem Bett gelegen und einfach immer länger die Luft angehalten und so ein bisschen geguckt, wo sind meine Grenzen, was passiert in meinem Körper, wie gewöhne ich mich daran. Und durch den Kurs hatte ich natürlich auch erste Trainingstools, mit denen ich dann arbeiten konnte. Man hält so nach verschiedenen Tabellen eben die Luft an, um den Körper entweder an hohe CO2-Werte zu gewöhnen oder an niedrige Sauerstoffwerte. Und so entwickelt man sich dann nach und nach voran. Mit der Tiefe kommt natürlich noch ein Element dazu, was es ein bisschen schwieriger macht, als einfach nur auf dem Bett die Luft anzuhalten. Also man muss einmal den Druckausgleich für die Ohren beherrschen. Da muss man viel Zeit rein investieren, weil wer schon mal im Pool nach unten getaucht ist, da kommt dieser Druck und es wird auch irgendwann schmerzhaft. Und wenn man diesen Druck nicht ausgleicht, dann reißt das Trommelfell. Und das ist definitiv keine gute Sache. Von daher muss man da eine Technik erlernen und kann sich dann langsam in die Tiefe vorarbeiten, wenn man das kann. Und dann kommt halt ganz stark der mentale Aspekt dazu. Jeder Meter, den ich nach unten gehe, den muss ich auch wieder rauf. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man die Oberfläche auch nicht mehr sieht. Und da können durchaus Ängste entstehen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss und die man dann bearbeiten muss.
Ab welcher Tiefe wird es dunkel?
Ah, das kommt natürlich darauf an, wo du bist. Ne? Im See kann das schon so nach 5 Metern stockdunkel sein hier in Deutschland. Im Meer in der Regel ein bisschen später, da wo wir so unterwegs sind. In der Karibik war ich auf 100 Meter und da war noch Licht. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man unterwegs ist und zu welcher Tageszeit. Aber es kann auch schon mal stockdunkel werden. Ich war letztes Jahr in Nicaragua in einem Vulkankratersee tauchen. Ja, da war schon dunkel.
Und die Orientierung hast du über das Seil dann hauptsächlich, oder? Weil du tauchst ja an diesem Seil entlang und berührst es aber in der Regel nicht, sondern holst dir unten am Ende des Seils dann die Marke, auf der dann die Tiefe steht, die du erreicht hast. Ich habe mich gefragt, als ich mir das mal angesehen habe, und mittlerweile gibt es halt tolle Bilder unter Wasser. Ich glaube, ihr habt auch jetzt mittlerweile eine andere Technik und auch Drohnen.
Ja, die Kameradrohnen haben das revolutioniert.
Ja, genau. Also es sind tolle Aufnahmen, gerade mit den großen Monofinnen. Und wenn du da runtergleitest, das sieht da wirklich wunderschön aus. Und dann sind unten die Marken in dieser Tiefe von über 100 Meter. Und die nimmst du dann und dann geht's wieder nach oben. Musst du vorher schon angeben, wie tief du tauchen wirst, damit dort auch die Marke hängt, oder wie funktioniert das?
Ja, im Prinzip genauso. Also bei einem Wettkampf müssen wir in der Regel am Vortag bis so 15, 16 Uhr die Tiefe angesagt haben, die wir am nächsten Tag machen müssen. Und danach werden auch die Startlisten erstellt. Und das ist natürlich so ein bisschen Pokerspiel, ne? Zu gucken, was glaube ich, wie tief sagen die anderen an? Wie tief möchte ich gehen? Wie viel Risiko möchte ich gehen? Also gehe ich lieber auf Nummer sicher und warte auf die Fehler der anderen, oder gehe ich all in mit dem Risiko, dass ich dann völlig aus den Medaillen
rausfalle? Also ist auch Taktik dabei.
Es ist sehr viel Taktik dabei, aber gleichzeitig immer unter Abschätzung natürlich der eigenen Leistungsfähigkeit. Es ist aber auch wichtig, dass wir diese Tiefen vorher angeben, weil wenn erst am nächsten Tag alle quasi an einer offenen Line tauchen würden, also du erst in dem Moment, wo du tauchst, entscheidest, wie tief du gehst, und vor dir ist einer relativ tief gegangen, dann könnte es dich motivieren, in eine Tiefe vorzudringen, in die du vielleicht noch nicht gehörst. Ne?
Und darum der Tag vorher.
Genau, also das muss natürlich auch von den Sicherungstauchern alles geplant werden, ja. Ne? Wann die abtauchen, um uns zu sichern. Das ist halt schon ein sehr komplexer Prozess, damit wir unseren Sport sicher betreiben können. Und da zählt es einfach dazu, dass man am Tag vorher die Tiefe angibt. Und genau da endet dann auch das Seil mit so einem Stopper, an dem ich, also ich bin ja an diesem Führungsseil gesichert. Ja. Da habe ich die Orientierung, da kann ich nicht verloren gehen. Und es ist halt da zu Ende, wo ich hin möchte, und ich komme auch nicht mehr tiefer. Das ist halt ein Riesenvorteil und stellt einfach auch sicher, dass ich jetzt nicht plötzlich 10 Meter mehr mache, als ich sollte, weil dann wird es natürlich gefährlich.
Und hast du schon den Moment gehabt, dass du dann auf 102 Meter, ich glaube, dein Rekord bisher im Freitauchen liegt bei 102 Meter, und die 117 Meter, die ich genannt hatte, das ist am Schlitten. Dann fährst du quasi an dem Seil, an dem Arschlitten.
Ja, das müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Also es gibt verschiedene Disziplinen im Freitauchen, auch im Tieftauchen. Einmal die offiziellen Wettkampfdisziplinen, die sind alle aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft runter und auch wieder raufschwimmen. Mhm. Und dann gibt es noch die Schlittendisziplinen. Da geht man mit einem Gewicht in die Tiefe und entweder aus eigener Kraft wieder hoch oder mit einem Hebesack wieder hoch. Also muss ich überhaupt nicht aus eigener Kraft bewegen. Das sind keine Wettkampfdisziplinen, sondern nur noch so Rekorddisziplinen, weil das logistisch sehr umfangreich ist und für einen Wettkampf einfach zu gefährlich wäre. Mhm. Von daher, das machen wir nur als Rekorddisziplin, und das wird auch sehr wenig mittlerweile praktiziert. Ja. Also aus eigener Kraft ist das, was wir bei einer Weltmeisterschaft machen, und da sind es die 102, genau.
Da sind es die 102. Und als du die 102 Meter getaucht bist, frei, und diese Tiefe hast du dir ja am Tag vorher überlegt und hast dir die zugetraut, hast du dort bei diesem Tauchgang oder bei anderen Tauchgängen, weil es ist ja auch ein Sport und es gibt Weltmeisterschaften und so weiter, bist du dann unten mal angekommen und hast dir gedacht, na, eigentlich hätte ich ja nochmal 3-4 Meter weiter tauchen können. Das habe ich nicht, ich habe das nicht richtig eingeschätzt, da wäre noch mehr drin gewesen. Oder auch andersrum, hast du unten die Marken gesehen und dann aber bei 90 Meter festgestellt beispielsweise, ich kann nicht mehr, und hast dann abgebrochen?
Das Problem ist ja, unten ist gerade mal die Hälfte des Weges, den ich zurücklegen muss. Und ist eigentlich, der Weg nach unten ist der einfachere Weg, in dem Sinne, dass ich da ja auch freien Fall habe, die meiste Zeit. Das heißt, man kommt unten eigentlich immer sehr, in einem sehr guten Zustand an. Ja, also man hat noch keinen Atemreiz, man war eigentlich sehr entspannt und hat es genossen in der Regel. Also wenn ich nicht unten ankomme, dann lag es eher daran, dass ich beim Druckausgleich Probleme hatte in den Ohren. Nicht, weil ich mich irgendwie schlecht gefühlt hätte. Das heißt, wenn ich unten ankomme, dann bin ich erstmal glücklich. Ob ich noch tiefer hätte tauchen können, das weiß ich erst, wenn ich oben angekommen bin. Also wenn es einem unten gut geht, heißt es noch lange nicht, dass es einem nachher oben wieder gut gehen wird. Weil 102 Meter sind auch langer Weg nach oben. Und wenn wir uns den Tauchgang angucken, den ich damals gemacht habe, diese 102, es war wirklich ein wunderschöner Weg nach unten. Auch Druckausgleich perfekt funktioniert. Von daher hätte ich theoretisch tiefer gehen können. Aber auf dem Weg nach oben habe ich so auf den letzten 20 Metern schon gemerkt, dass das sehr, sehr knapp wird. Weil es ist anstrengend, man verbraucht viel Sauerstoff, und Es war der letzte Tauchgang der WM, da hat man schon sehr viel Kraft gelassen. Also ich den Tauchgang unten hätte ich vielleicht dann gesagt, ja, ich hätte tiefer gehen können. Als ich oben ankam, definitiv nein. Also da waren 102 das Maximum, was an dem Tag drin war. Hat zum Glück geklappt.
Ja, und es ist ja auch wichtig, um die Taucherinnen und Taucher da zu schützen.
Auf jeden Fall.
Also dann im Anflug der Selbstüberschätzung beziehungsweise des Flows kann es dann ja schon passieren, wenn man dann sagt, okay, komm, ich lege nochmal ein paar Meter drauf und weil es so schön ist hier unten und es passt, ich fühle mich gut. Aber dann, wie du sagst, man muss wieder nach oben.
Der harte Teil ist der Weg nach oben, ja. Das ist das Problem bei uns, ja.
Der harte Teil ist der Weg nach oben, weil du musst ja so die ersten Meter richtig strampeln. Also wenn du die Finne dann an den Füßen hast, die Monofinne, dann trittst du ja richtig gegen... Ja,
ich schwimme gegen die Erdanziehungskraft an. Erdanziehungskraft,
ja, genau. Und da ist es ja schon so, dass das viel Kraft kostet, das verstehe ich. Ab wann wird es denn einfacher?
Also ich habe so ungefähr ab 20 Meter wieder Auftrieb. Also es wird schon ein bisschen einfacher davor, weil dann einfach der Abtrieb geringer wird, je mehr meine Lungen sich wieder ausdehnen. Also durch den Druck in der Tiefe wird ja meine Lunge auf so die Größe einer Faust komprimiert. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Auftrieb und bin unten sehr schwer. Und je größer sie wird, desto einfacher wird das natürlich auf dem Weg nach oben. Und so richtig Auftrieb habe ich erst wieder ab 20 Meter. Da mache ich dann noch 1, 2 Flossenschläge und den Rest lasse ich mich nach oben gleiten in der Regel. Den Rest macht dann der Auftrieb und dann, ja. Ist aber auch gut so, weil dann hat man auch nicht mehr viel Kraft übrig.
Woher kommt denn die Luft dann für den Auftrieb? Also das Lungenvolumen liegt ja so ungefähr bei so 6 Liter. Ne?
Und, nehmen wir mal 6 Liter
und,
an, ja.
Genau, und 1 Bar sind an der Wasseroberfläche oder genau. An Land, so ungefähr der Luftdruck. Und dann geht es runter und du hast ja gerade gesagt, die Lunge wird komprimiert auf die Größe einer Faust.
Also auf 100 Meter sind 11 Bar.
Ne? 11 Bar,
genau. Da bleibt
genau.
Nicht viel Volumen übrig dann.
Du hast noch eine Sauerstoffsättigung im Blut, die liegt aber nur, glaube ich, bei 50%, ist extrem niedrig und aus dem Grund auch extrem gefährlich. Du schwimmst gegen die Erdanziehungskraft, ja, aber woher kommt denn dann der Auftrieb? Weil Luft in der Lunge ist dann ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden, großartig.
Ja, das Volumen kommt ja zurück, wenn ich aufsteige. Ne? Ich habe halt dann sag mal, diese Faustgröße auf 100 Meter Tiefe. Mhm. Und wenn ich hochtauche, dann sinkt ja der Druck und das Volumen kann sich in der Lunge wieder
aufdrehen. Und das reicht aus, um dich wieder...
Ich verliere ja nichts unterwegs. Ne? Mhm. Also ich spucke ja keine Luft aus. Gut, ein bisschen wird vom Körper verbraucht, ein bisschen brauche ich für den Druckausgleich in den Ohren. Aber im Grunde geht ja von dem Volumen, was ich an der Oberfläche hatte, nichts verloren auf dem Weg. Ich komme so mit dem ziemlich gleichen Volumen auch wieder oben an. Das ist der Vorteil daran, ja.
Und andersrum, wenn du runtergehst, dann ist es ja so, dass du dann auch zuerst, weil ja du so viel Luft in der Lunge hast, bevor sie komprimiert wird,
genau.
Dann auch richtig anstrengend runtertauchen musst und ab einer gewissen Tiefe fällst du nur noch. Nämlich dann, wenn die Lunge so komprimiert ist, dass du nur noch das Körpergewicht quasi hast ohne Auftrieb. Und ab wann passiert das?
Also an der Oberfläche bin ich ja wirklich wie so ein Ballon aufgepustet. Ich will ja jedes bisschen Luft und Sauerstoff mitnehmen, was ich kriegen kann. Also da wirklich reintreten, um von der Oberfläche wegzukommen. Und auf 20 Meter Tiefe ist meine Lunge nur noch ein Drittel so groß wie an der Oberfläche. Und das ist auch ungefähr der Bereich, wo ich theoretisch in den freien Fall übergehen kann. Der wäre am Anfang noch sehr langsam. Das heißt, ich schwimme in der Regel schon noch so bis ungefähr 40 Meter, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Aber ab 40 Meter ist der freie Fall dann durch die Erdanziehungskraft so schnell und durch den geringen Auftrieb, dass ich, ja, das dann genießen kann. Dann kann ich die Beine still hängen lassen und einfach warten, bis ich unten ankomme.
Schwebst runter.
Ja. Ja, man fühlt, wie das Wasser durchs Gesicht fließt, wie es an den Händen vorbeifließt.
Ist das der schönste Teil?
Auf jeden Fall einer der schönsten. Also ich genieße das immer sehr, wenn ich dann in den freien Fall übergehe und dann mich einfach nur dem Meer übergebe quasi und warte, bis ich unten bin, das ist schon schön. Ich bin natürlich auch noch mit Dingen beschäftigt, den Druckausgleich, da muss ich mich sehr stark darauf konzentrieren, um überhaupt runterzukommen in die Tiefe. Aber im Grunde ist das schon ein sehr schöner Moment.
Ja, das klingt wirklich sehr interessant und ich frage mich, also gerade weil du ja so entspannt sein musst, ja, und der Parasympathikus, also Teil des autonomen Nervensystems, der für die Entspannung verantwortlich ist und uns halt in diese Ruhephase transportiert, der wird aktiviert. bei dir, sonst wärst du ja nicht so entspannt und sonst würde ja auch die Herzfrequenz nicht sinken. Weil die muss ja sinken, weil sonst würdest du ja nur wenige Meter schaffen.
Jeder Herzschlag verbraucht Sauerstoff, ja.
So ist es. Auf welche Herzfrequenz kommst du denn in dieser Tiefe?
Ja, es ist schwer, das in der Tiefe wirklich genau zu messen, aber so irgendwas in den 30ern ist das auf jeden Fall.
Deine normale Herzfrequenz, wo ist die?
Also Ruheherzfrequenz in der Nacht liegt so um die 40.
Durch den Sport? Hast du durch den Sport?
Ja, ich denke auch durch den Sport, ja. Aber ich kann halt durch gewisse Atemübungen auch an der Wasseroberfläche meine Herzfrequenz sehr gut runterbringen, ja.
Durch die Aktivierung des Parasympathikus, genau, wahrscheinlich.
Genau.
Und also das ist spannend, weil eigentlich ist dann ja Freitauchen die einzige Sportart, in der man erfolgreich ist, wenn man maximal entspannen kann. Also wenn man maximal den Parasympathikus aktiviert, weil sonst bist du ja voll mit Adrenalin und du musst ja, wenn du läufst oder Rennrad fährst oder andere Sportarten, Fußball und so weiter, du bist ja dann voll im Moment und du bist ja gar nicht entspannt, sondern genau das Gegenteil. Beim Freitauchen musst du maximal entspannt sein. Und das stelle ich mir schon sehr spannend vor, weil du hast auch eine gewisse Aufregung, oder? Vor dem Tauchen. Oder kannst du das wirklich so regulieren, dass du weißt, okay, jetzt geht's 100 Meter runter, das ist nicht ganz ungefährlich und ich muss mich auf so viele Dinge konzentrieren, aber ich bin maximal entspannt und ich weiß, meine Herzfrequenz geht auf unter 30 Schlägen runter. Du musst dich dann ja auch so auf deinen Körper verlassen können. Und wie bekommst du das hin, dass du wirklich gar nicht aufgeregt bist?
Ja, das ist genau der Trick bei der Sache. Es muss eigentlich dann so ein WM-Tauchgang der entspannteste Moment des Jahres werden, wenn man es mal so sehen möchte. Ja, da zählt einfach jedes Fitzelchen Sauerstoff zu sparen. Das gelingt mir durch verschiedene Techniken. Also einmal wirklich die mentale Vorbereitung, die schon teilweise Monate oder Wochen vorher beginnt, indem ich mir über Visualisierung schon alles vorstelle. Ja, ich stelle mir vor, wie wird der Tauchplatz aussehen? Welche Menschen sind da? Welche Geräusche sind zu hören? Dass, wenn ich dann in die Situation komme, mich nichts mehr schockt und ich auch meine Aufmerksamkeit dann nicht mehr drauf lenken muss. Ja, weil ich irgendwie das schon innerlich verarbeitet habe, was da so alles auf mich zukommt. Dann nutze ich aber auch so gewisse Anker, die mir Ruhe geben. Ja, also sobald ich an dieses Seil komme, dieses Tauchseil, an dem ich gesichert bin, ich fühle das erstmal und habe das für mich so zu einem Moment gemacht, sobald ich dieses Seil ergreife, werde ich ganz entspannt und ruhig und begebe mich in meinen Tunnel, in meinen Prozess, den ich jetzt brauche. Der nächste Punkt ist dann wirklich, voll konzentriert und im Prozess zu sein und eigentlich überhaupt keinen Raum mehr für zu viele Emotionen zuzulassen. Positive Emotionen lasse ich bewusst zu, sowas wie Dankbarkeit ist eine super starke Emotion. Freude kann man auch erzeugen, ja, sich einfach freuen, dass man gerade in der Situation ist, einem so viele Leute helfen und man jetzt gerade einen richtig schönen Tauchgang vorbereitet und machen kann. Also positive Gedanken mit in den Start reinzunehmen. Ja, und dann wirklich voll fokussiert zu sein auf den Prozess, um eben sowas wie Nervosität, Angst, Erwartungshaltung überhaupt nicht, ja, hochkommen zu lassen. Und was einem auch dabei hilft, in diesen Prozess zu kommen, sind dann die Atemübungen. Und ich glaube, das ist was wir im Freitauchen sehr effektiv mittlerweile nutzen. Und ich glaube, auch andere Sportarten könnten davon profitieren, weil es einem zwar auch Ruhe verschaffen kann, aber eben auch den Fokus bringt, den man vielleicht für eine Aufgabe braucht. Ja, und da sind Atemübungen, weil eben die Atmung direkt mit dem Parasympathikus verbunden ist. Ja, du kannst direkt auf dein Nervensystem zugreifen über deine Atmung. Durch schnelles Atmen wirst du aktiviert und durch langsames Atmen wirst du entspannt. Ja, also einfach meinetwegen doppelt so lang ausatmen wie einatmen. Wenn man das für eine Minute macht, ist man schon viel entspannter als vorher. Puls geht runter, Blutdruck geht runter. Also es ist so eine Wunderwaffe, die jeder immer jederzeit bei sich hat und die super gegen Stress hilft. Und das kann man natürlich über gewisse Techniken auch noch intensivieren. Und das machen Freitaucher entsprechend.
Ja, das Atemtraining, das ist mir bewusst, aber du hast das super ausgeführt. Aber was mich interessiert ist, wie regulierst du deine Gedanken? Weil wenn das tatsächlich so die entscheidende Komponente ist, um in diesen Zustand zu kommen, wie hast du das gelernt?
Das ist jahrelanges Training natürlich auch. Ne? Also das entscheidet man nicht heute, dass ich ab morgen nur noch gute Laune habe zum Beispiel. Ne? Das funktioniert auf die Art und Weise nicht. Ich würde sagen, der Anfang des Prozesses war erstmal meine eigenen Emotionen überhaupt wahrzunehmen. Ja, das Wort Achtsamkeit ist ja so ein Modethema, aber da geht es im Prinzip genau darum, überhaupt zu spüren, wie geht es mir? Was machen Dinge im Alltag mit mir? Was verursacht bei mir Stress? Wie reagiere ich auf Stress? Ja, welche Leute machen mir schlechte Laune? Welche Leute machen mir gute Laune? Und daraufhin, wenn ich es einmal wahrgenommen habe, kann ich auch bewusste Entscheidungen dazu treffen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel mich jemand ärgert, ja, oder ich fühle, dass der mich ärgert, macht das ja erstmal innerlich was mit mir. So, ich kann dann wütend werden, sauer werden. Dann hat der aber vielleicht gewonnen, wenn das seine Absicht war. Das will ich ja schon mal nicht. Aber ich will ja diese negativen Gefühle ja auch gar nicht. Ja, ist völlig normal, dass die erstmal hochkommen. Ich kann ja die Entscheidung treffen, sie zu regulieren und sie nicht so heftig zuzulassen, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit getan habe. Ja, ich kann das regulieren über entweder Mitleid mit der Person, dass sie vielleicht keine andere Handlungsmöglichkeit hatte, ja, oder einfach darüber, es ist ein Problem dieser Person, es ist nicht mein Problem. Ja, wenn diese Person schlechte Laune hat, warum sollte es mir schlechte Laune machen? Ja, also sich langsam erstmal seine eigenen Gefühle bewusst zu werden und irgendwann bewusst zu lernen, diese Emotionen auch zuzulassen oder eben nicht zuzulassen. Ja, und man kann seine Emotionen ein Stück weit steuern. Emotionen unterdrücken würde ich, glaube ich, nicht empfehlen, weil Emotionen sind auch sehr wichtig, um viel über sich selber zu erfahren und überhaupt auch erstmal zu verstehen, was macht eine Situation mit mir. Aber ich kann dann entscheiden, was ich am Ende wirklich alles so zulasse und wie ich mit der Situation umgehen möchte. Also mein Trainer oder Mentaltrainer hat halt immer gesagt, du bist nicht deine Gedanken. Du bist die Person, die deine Gedanken steuert. Ja, und mit dem Ansatz kann man nach und nach sehr viel erreichen.
Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut, ja, und ist halt aber vor allen Dingen auch sehr alltagstauglich.
Ja, aber es klingt einfacher, als es ist. Ne? Man muss es immer wieder praktizieren. Ja.
Es klingt einfacher, aber es ist definitiv sehr alltagstauglich. Und es gibt bestimmt einige, die sich jetzt fragen, hat die Jennifer Wendler ein paar Tricks?
Ja, aber es ist halt wirklich kein Trick von heute auf morgen. Ne? Sondern der Trick ist wirklich, wenn ich eine negative Emotion spüre, sich zu überlegen, wo kommt sie her? Will ich sie jetzt zulassen oder nicht? Das zu entscheiden. Angst ist vielleicht da auch ein ganz starkes Thema. Also Angst ist ja evolutionär gesehen sehr wichtig für uns, ja, weil es uns davon abhält, was Dummes zu tun, unser Leben zu riskieren oder unsere Gesundheit zu riskieren. Ist erstmal hilfreich. Aber es gibt kaum noch was in unserem Alltag, was uns wirklich Angst machen sollte. Und trotzdem haben wir vor allen möglichen, auch diffusen Dingen Angst. Und da dann einfach auch mal zu überlegen, warum macht mir etwas Angst? Ja? Also nicht die Angst zu unterdrücken, sondern wirklich mal zu überlegen, warum macht es mir Angst? In der Regel ist Angst was völlig Irrationales. Ja? Es ist eine Geschichte, die wir uns über die Zukunft erzählen, die noch überhaupt nicht eingetreten ist. Und diese Zukunft können wir ja auch noch beeinflussen. Also warum muss ich davor Angst haben? Und selbst wenn ich die Zukunft nicht mehr beeinflussen kann, dann muss ich auch keine Angst vor haben, weil ich weiß ja schon, was kommt. So. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen die Einstellung, wie man an so Sachen dran geht und sich auch bewusst mal mit Emotionen auseinandersetzt.
Die Einstellung und auch die Erfahrung, richtig?
Ja.
Du hast mit welchem Alter angefangen, auf dieses Weltklasse-Niveau zu kommen im Freitauchen?
Also meinen ersten Tieftauchwettkampf habe ich mit 30 Jahren gemacht.
Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass du auch erst mit 30 anfangen konntest, weil du mental so weit gewesen bist? Durch die Trainings, durch die Gedankensteuerung und Emotionensteuerung, dass du erst in diesem Alter an dem Punkt warst, so weit runter in die Tiefe zu gehen?
Also ich glaube, hätte ich den Sport eher für mich entdeckt, wäre ich auch schon eher in die Tiefe gegangen und hätte vielleicht auch eher schon diese Fähigkeiten entwickelt. Also ich glaube, auf der einen Seite, sag mal, durch Alter und Reifheit wird man natürlich auch besser darin, gegebenenfalls seine Emotionen zu erkennen und zu steuern und damit umzugehen, wenn einem das Thema wichtig ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und der Sport hat mir eigentlich mehr Zugang dazu gegeben, weil ich irgendwann gespürt habe, ich komme in diesem Sport nicht weiter, wenn ich mich nicht mit meinen Ängsten zum Beispiel auseinandersetze. Ja? Ich meine, wir sind da draußen im offenen Meer, du siehst den Grund nicht mehr, da unten ist es dunkel, da gibt es bestimmt irgendwelche Seemonster, keine Ahnung. Ja? Also es gibt gewisse Dinge, mit denen muss man sich da auseinandersetzen. Und ich glaube, das hat mich am Freitauchen auch so fasziniert und mich am Ende so gefesselt, dass ich gemerkt habe, ich lerne nicht nur körperlich extrem viel dazu, sondern das, was ich da mental lerne, das bringt mir auch fürs Leben was. Mhm. Mit Ängsten umzugehen, ja, mit sozialer Angst, mit Erwartungsdruck umzugehen, sich davon nicht verrückt machen zu lassen, solche Dinge einfach. Also ich glaube, es war eher, dass das Freitauchen mir geholfen hat, diese Ruhe zu entwickeln, als dass ich schon vorher die Ruhe hatte und deshalb zum Freitauchen gekommen bin. Also ich war auch ein getriebener Mensch in meinen 20ern auf jeden Fall.
Ja, und gerade diese Angstregulation, die ist ja sehr spannend, weil du hast es treffend ausgedrückt, es ist etwas, was in der Zukunft passieren könnte. Und wenn du halt vor diesem Tauchgang bist und in dieser Phase, jetzt bist du erfahren und du weißt, in der Regel passiert dir da unten nichts und du kannst es selbst steuern, du kennst deinen Körper gut, du kannst deine Kräfte einteilen. Aber wie ist das denn am Anfang gewesen, als du angefangen hast zu tauchen? Hattest du da große Angst?
Ich würde es nicht als Angst so wirklich beschreiben, aber es war schon natürlich am Anfang so, Anfängerkurs, man macht dann so 15 bis 20 Meter und denkt sich schon so, boah, das ist jetzt irgendwie auch außerhalb meiner Komfortzone, ne? Also da war ich definitiv unterwegs. Ich würde es nicht als richtig Angst beschreiben, ich glaube, sonst hätte ich es nicht machen können. Das ist aber vielleicht auch das Wichtige, gerade bei uns im Sport, Ausbilder und Trainer zu haben, die es zwar schaffen, dich so immer wieder ein Stück aus der Komfortzone rauszubringen, weil sonst lernt man ja nichts, sonst kommt man nicht voran, wenn man immer in der Komfortzone bleibt, die aber auch sicherstellen, dass nicht Angst und Panik draus wird. Weil wenn ich anfange, das Freitauchen irgendwann nur noch mit negativen Emotionen wie Angst und Panik zu verbinden, dann werde ich mich auch nicht weiterentwickeln. Also da die Balance zu finden, ich glaube, das ist der Trick, also für jeden Athleten, aber auch für die Arbeit der Trainer am Ende.
Also es geht nicht darum, Angst zu überwinden im ersten Schritt, sondern schrittweise aus der Komfortzone herauszukommen und auch jemanden zu haben, der einen dabei begleitet, sodass man sich nicht selbst überschätzt und dann halt etwas passiert, weil es gibt ja leider auch tragische Unfälle beim Freitauchen.
Ja. Da ist halt Selbstüberschätzung ein großes Thema und ich habe leider auch Freunde dadurch verloren, die dachten, sie könnten alleine tauchen gehen im See und ja, hat halt nicht funktioniert, ne? Also das ist einfach eine Sache, Freitauchen darf man einfach nie alleine machen, das ist die allererste Regel.
Ja, eine ganz, ganz wichtige Message. Wenn du jetzt wieder auf dem Weg nach oben bist, du hast das ja gut zusammengefasst, dass du in den ersten Metern ordentlich strampeln musst. Ja. Das machst du alles mit den Beinen, richtig?
Ja. Ja, also in den Disziplinen, die mir am besten liegen, geht's mit den Beinen, ja.
Und ab einer gewissen Tiefe wird es dann einfacher. Die Lunge füllt sich wieder mit Luft, beziehungsweise die Lunge wird wieder größer, dreht sich aus und die Luft, die dort noch vorhanden ist, bringt dich dann halt auch mit nach oben. Jetzt gibt es ja die Gefahr des Blackouts. Mhm. Das heißt, dass du einfach das Bewusstsein dann verlierst, entweder an der Oberfläche oder kurz unterhalb der Oberfläche, was ja hochriskant ist. Mhm. Gerade weil die Sauerstoffsättigung ja so gering ist und nur noch bei 50%, glaube ich, liegt.
Ja, kann am Ende des Tauchgangs ungefähr 50%
ja,
auch erreichen.
Ja, das ist schon, das Gehirn hält in diesem Zustand nicht lange durch. Was passiert da genau und hast du das schon erlebt?
Also ich hatte schon Blackouts in meinem Leben. Also wenn ich richtig gezählt habe, waren es 4. Ich habe es bisher immer an die Oberfläche geschafft. Was ich erstmal ganz gut finde, aber auch an der Oberfläche ohnmächtig werden und mit Gesicht im Wasser liegen, wäre auch fatal. Von daher brauchen wir auch die Sicherungstaucher. Das Spannende ist halt, man kommt an die Oberfläche und hat schon geatmet, aber der Sauerstoff braucht trotzdem noch so 15 Sekunden, bis der dann überhaupt im Gehirn ankommt. Also selbst wenn man schon oben ist und schon atmet, kann man dann immer noch in Ohnmacht fallen. Das ist halt auch so ein bisschen das, was vielleicht häufig von Leuten unterschätzt wird. Klar, wenn so ein Blackout unter Wasser passiert, ist das äußerst ungünstig, weil man hat dann ja noch lange Zeit bis zur Oberfläche, bis überhaupt die Möglichkeit besteht, zu atmen und wieder Sauerstoff zu bekommen. Dafür haben wir unsere Sicherungstaucher. Die holen mich so bei 30, 40 Meter Tiefe in der Regel ab. Und wenn dann was wäre, würden die mich ganz schnell an die Oberfläche bringen, wo ich dann mit Sauerstoff versorgt werde. Wenn mir jetzt an der Oberfläche erst der Blackout kommt, meist kommt man dann sehr schnell wieder zu sich. Das sind dann so 3, 4, 5 Sekunden und alles ist wieder gut. Aber wenn man aus der Tiefe hochkommt, das dauert bei den Athleten schon teilweise länger, bis die wieder zu sich kommen. Die müssen dann auch vernünftig mit Sauerstoff versorgt werden. Also wir haben da eine komplette Rettungskette und sagen wir, alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, dass da nichts passiert. Und Blackout an sich, man kriegt ja erstmal nichts mit. Also für den Athleten ist es, glaube ich, erstmal innerlich von der Gefühlswelt her weniger schlimm als für alle, die sich das von außen angucken müssen, weil ich kriege ja nichts mit. Ich komme dann am Ende wieder, erstmal so gefühlt aus dem Nichts, ja, es war einfach so schwarz und dann kommt man wieder und merkt so, okay, ich bin im Wasser, über mir die Sonne, ah ja, ich habe gerade einen Tauchgang gemacht, ist, glaube ich, schiefgegangen. So kommt man dann irgendwie wieder.
Und dann bist du auch disqualifiziert, oder?
Klar, natürlich. Also den Tauchgang muss man aus eigener Kraft beenden und sich auch selbstständig über Wasser halten können nach so einem Tauchgang. Also ein Blackout, dann ist man nicht mehr selbstständig über Wasser. Das ist man definitiv disqualifiziert, ja.
Was ja auch bitter ist.
Ja, deshalb sollte man seine Grenzen kennen und deshalb das Ziel ist ja wirklich immer, bei gutem Bewusstsein an die Oberfläche zu kommen. Wir müssen ja auch noch ein Oberflächenprotokoll absolvieren, also zum Beispiel Nasenklammer und Maske entfernen, ein Okay-Zeichen geben in Richtung der Kampfrichter, sagen einem okay in der Reihenfolge und also man muss sich orientieren können, man muss Dinge hintereinander abwickeln können. Dafür braucht man schon noch eine ordentliche Sauerstoffversorgung im Gehirn. Das würde man sonst nicht schaffen. Von daher, das ist so auch so ein bisschen der Test. Wenn man das noch kann, dann hat man es nicht übertrieben. Aber es klappt halt nicht immer. Ja.
Es klappt nicht immer, ja. Aber trotz dieser Gefahren und dessen, was passieren kann, hört man so richtig die Leidenschaft heraus, ja. Warum du das machst. Tauchst du noch aktiv? Du hast ja die Weltmeisterschaften und die Rekorde aufgestellt. Ja. Ich glaube, zuletzt in 2021 oder
22. Ja. Also Rekorde habe ich danach auch noch gemacht, ja. Aber WM-Titel war der letzte in 22.
Bist du immer noch auf diesem Weltniveau?
Also ich habe dieses Jahr tatsächlich keine Tieftauch-WM gemacht, sondern mal eine im Pool, wo es ums Streckentauchen geht. Da geht es auch auf Speed, da bin ich Vierte geworden. Das war schon ganz cool, dass das so geklappt hat bei meinem ersten Versuch so. Aber ja, ich mache noch Wettkämpfe, also dieses Jahr kein Tiefenwettkampf, die kommen nächstes Jahr wieder. Ich brauchte halt dieses Jahr auch noch mal so eine kleine Auszeit von all diesem Zirkus und wollte auch noch mal was anderes in meinem Leben haben, als immer nur Tieftauchen, Tieftauchen, Tieftauchen. War, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil jetzt habe ich auch wieder richtig Lust drauf.
Ja, und die Freude an dem, was man tut, ist ja wichtig. Mir ist noch eine Sache eben eingefallen, ja. Als du von dieser Phase nach dem Tauchgang an der Oberfläche gesprochen hast. Und zwar, ich habe mir mal einen Tauchgang von dir angesehen. Und da habe ich gesehen, dass du dann oben an dem Seil hingst, also über der Oberfläche, über der Wasseroberfläche. Und hast du so muskuläre Ausfälle gehabt. Und ich glaube, ihr nennt das Samba.
Ja, genau, ja. Wir nennen das Samba.
Woher kommen diese Ausfälle? Also das sah wirklich so aus, als wenn du gleich zusammenbrichst und ja. Dass du dich gar nicht mehr halten konntest.
Ja, das hängt schon mit der geringen Sauerstoffversorgung zusammen und dann kriegt man erste neurologische Ausfälle. Ja. Mhm. Also der Körper ist nicht mehr ausreichend, das Gehirn ist nicht mehr so viel mit Sauerstoff versorgt, dass ich, sag mal, all meine Muskeln gut koordinieren kann. Also ich kann meine Hand noch ansprechen, aber die fängt dann halt an zu zittern, weil ich einfach schon den Sauerstoff
habe. Okay, also es ist nicht muskulär, sondern neurologisch.
Ja.
Okay, weil aber auch die Energieversorgung in den Zellen funktioniert unter Wasser dann ja gar nicht mehr so, wie man das an Land kennt. An Land, wenn man Sport macht und selbst wenn man sprintet, dann kann der Körper immer noch Energie bereitstellen. Also wenn man joggt und da in seiner Komfortzone noch ist, dann geht das über die aerobe Zellenatmung. Genau. Und wenn man dann sprintet über die anaerobe Zellenatmung, dann reicht halt der Sauerstoff nicht mehr aus und dann bedient sich der Körper der Glukose und das Abfallprodukt quasi ist dann Laktat und das kann dann am nächsten Tag halt auch schmerzhaft sein oder schon noch am gleichen Tag. Und wie ist das bei euch? Weil du hast ja nicht ausreichend Sauerstoff. Die Sauerstoffsättigung liegt bei 50%, ist enorm niedrig. Normal sind ja so im Idealfall knapp 100, ja. So über 95 sollte die Sauerstoffsättigung schon sein. So, und du hast nicht genug Sauerstoff, aber dennoch kannst du halt diese körperliche Leistung erbringen. Sprich, du bist die ganze Zeit eigentlich im anaeroben Zustand, oder?
Ja, nee, nicht die ganze Zeit. Ich bin ja erstmal auch aerob unterwegs. Ich habe ja Luft in der Lunge und ich habe also Sauerstoff im Blut und damit kann der Körper ja was anfangen. Also ich kann dann erstmal aerob unterwegs sein. Die anaerobe Phase kommt eigentlich erst so gegen Ende des Tauchgangs.
Okay.
Ja. Und dann fühlt sich das auch in den Beinen entsprechend an, wie wenn man sprintet. Also dann kommt auch das Thema Laktat. Deshalb machen wir auch viel, sagen wir mal, Laktattoleranztraining, um am Ende des Tauchgangs noch die Power zu haben, es an die Oberfläche zu schaffen. Aber der erste Teil des Tauchgangs ist definitiv aerob. Ja. Mhm. Also solange Sauerstoff da ist, nutzt der Körper das auch.
Ja. Ab welcher Tiefe gehört man denn eigentlich zur Weltspitze?
Das verschiebt sich natürlich. Also bei den Frauen in den sag mal, 3 von 4 Disziplinen muss man schon so um die 100 Meter machen, um in der Weltspitze zu sein, ja.
Und ist es beim Freitauchen, ich nehme es mal an, es ist so wie auch in den anderen Sportarten, dass halt die Limits immer weiter gepusht werden?
Ja, klar.
Wir haben jetzt viel über auch die Gefahren gesprochen, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil es ist halt ein Extremsport. Siehst du da auch eine gefährliche Richtung dadurch, dass halt die Limits weiter gepusht werden?
Ja, und da geht es gar nicht so sehr um die Sauerstoffversorgung, sondern es geht eher um das Thema, ich sag mal, Dekompressionskrankheit im weiteren Sinne. Wir sind zwar nicht lange unterwegs bei so einem Tauchgang, aber wir gehen sehr tief. Ja, das bedeutet, in der Tiefe durch den hohen Druck können sich Gase im Körper einfach besser lösen und die müssen dann rauskommen aus dem Blut, wenn ich auftauche. Und als Freitaucher, wir tauchen ja jetzt relativ zügig schon durchaus auf und da kann es schon sein, dass wir dann eine Blasenbildung im Blut kriegen. Die ist eigentlich sehr, sehr gering, aber bei den Tiefen und Tauchzeiten, die mittlerweile erreicht werden, gibt es schon Fälle bei Athleten, die dann quasi eine Art Schlaganfall bekommen, dadurch, dass sie dann eben so eine Luftblase dann im Gehirn bekommen haben. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die mit steigender Tiefe auch größer wird. Und da haben wir auch noch kein wirkliches Mittel für in unserem Sport. Also klar kann man auch hinterher Dekompression und so ein Stück weit nachholen. Aber wenn es einmal passiert ist, dann bist du halt erstmal ein medizinischer Notfall. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, vor der unser Sport gerade steht, wie wir damit umgehen. Wettkämpfe sollten eigentlich nur da stattfinden, wo für eine schnelle Behandlung auch eine Druckkammer dann bereitsteht. Dieses Jahr hat eine Weltmeisterschaft an einem Ort stattgefunden, wo die nächste Druckkammer, naja, wenn man es mit dem Krankenwagen macht, Minimum 6 Stunden weit weg war, wenn alles funktioniert, ja, und es gab einen Athleten, ich glaube, die haben fast 24 Stunden gebraucht, um den zur Druckkammer zu bringen, dann ist das zu spät für eine vernünftige Behandlung. Und das ist so ein Punkt in unserem Sport, wo wir wirklich mehr auf die Sicherheit der Athleten achten müssen, weil das Risiko, das bleibt einfach. Ich meine, das wäre, als hätte man irgendwie Skiabfahrtslauf und das nächste Krankenhaus ist irgendwie 6 Stunden weit weg, würde auch niemand machen. Ja, und das ist so eine Gefahr, die ich gerade sehe. Und mit den Tiefen, die jetzt erreicht werden, gibt es immer mehr Menschen, immer mehr Athleten, die diese Probleme bekommen. Und da müssen wir noch eine Antwort drauf finden.
Auf welcher Tiefe liegt jetzt der aktuelle Weltrekord?
Also bei den Männern um die 130 Meter.
Wow, ja. Das ist schon enorm tief.
Und es geht auf die 140 zu. Also es ist wirklich, die sind über eine Minute auf Tiefen von über 100 Meter. Das ist schon viel. Das ist eine Riesenbelastung für den Körper.
Ja, ein Extremsport, ganz, ganz sicher. Ein wunderschöner Extremsport. Ich meine, die Bilder sehen fantastisch aus. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen.
Es fühlt sich ja auch fantastisch an, wenn man es macht.
Genau. Und reden wir auch nochmal über dieses Gefühl. Mhm. Du nimmst schon noch an Meisterschaften teil, bist jetzt aber nicht mehr auf der Rekordjagd. Du hast deine Rekorde aufgestellt zu einer Zeit, als auch die 102 Meter respektive die 117 Meter gereicht haben, was vielleicht auch ganz gut gewesen ist. Du hast deine Titel und tauchst jetzt, weil du einfach tauchen musst und weil du den Genuss hast, oder?
Ja, eben nicht muss, ich kann.
Also nein, also müssen in dem Sinne, als dass es einfach deine Leidenschaft ist.
Genau, es ist meine Leidenschaft, es macht mir sehr viel Spaß. Also ich glaube, ich habe jetzt so die luxuriöse Situation, dass ich alles erreicht habe in dem Sport, also WM-Titel, Weltrekord, deutsche Meistertitel, deutsche Rekorde, dem muss ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also ich kann einfach völlig befreit von daher tauchen. Auf der anderen Seite gibt es noch so gewisse Techniken, die ich verbessern kann. Und ich weiß, dass ich noch Potenzial habe, ein Stück tiefer zu gehen, als ich es im Moment tue. Und das ist natürlich was ich auch noch gerne ein bisschen ausloten möchte. Da nehme ich mir auch nächste Saison noch mal auf jeden Fall die Zeit für, mal zu gucken in 2 Disziplinen, ob ich das Limit, an dem ich bisher war, ob ich das noch ein Stück weit verschieben kann. Aber es ist dann eher so aus dem Interesse her, mich selbst zu verbessern, als wirklich sag mal, in den Wettkampf mit anderen zu gehen. So an Wettkämpfen an sich verliere ich schon langsam das Interesse, muss ich sagen. Also es ist immer mit viel Stress verbunden, immer der gleiche Zirkus und die genannten Sicherheitsprobleme, die nicht bei jedem Wettkampf geregelt sind. Und wenn sie dann bei einer WM auch noch nicht ordentlich gehandhabt werden, dann verliere ich da die Lust dran. Und das Thema Doping ist in unserem Sport auch ein wachsendes Thema, was mir da Sorgen bereitet. Und ja, dann verliert man vielleicht auch an diesem direkten Vergleich mit anderen ein bisschen die Lust.
Ja, Doping, das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich hochrelevant sein kann, einfach um halt die Sauerstoffversorgung etc. Ja. Im Körper zu optimieren.
Ja, also bei uns kann, glaube ich, viel mehr helfen als in anderen Sportarten. Also einmal all das, was Sauerstoffversorgung verbessert, also typischerweise auch so EPO oder sowas, würde natürlich helfen. Aber auch gewisse Mittel, die entweder das Kreislaufsystem runterfahren, angstlösende Mittel, alles Mögliche, das vielleicht in anderen Sportarten gar nicht so relevant war. Also viele würden sich ja gar nicht dämpfen wollen oder runterfahren wollen vom Kreislaufsystem her. Wäre ja irgendwie beim Sprinten doof. Aber bei uns würde das helfen. Aber das führt einfach dazu, dass es Mittel gibt, die in so einem Sport helfen, die nicht auf den Dopinglisten stehen. Und ich will sie aber trotzdem nicht nehmen. Und ich will auch eigentlich nicht in Konkurrenz zu Menschen stehen, die diese Mittel nehmen. Und da, ja, da hängt halt das System so ein bisschen hinterher. Hinter dem, was in unserem Sport tatsächlich passiert.
Ja, ist auch schade, weil also angstnehmende Mittel zu nehmen vor einem Tauchgang, da verpasst man ja die schönen Erfahrungen und diesen Weg, den du gerade beschrieben hast.
Ich habe jahrelang dafür gearbeitet.
Genau, aber du hast halt auch dein Leben lang etwas davon und kannst es abrufen. Ja. Und das ist ja so dieser Transfer dessen, was du gelernt hast für deinen Sport, in den Alltag.
Genau.
Und wie du das beschrieben hast, fand ich hochspannend. Also das war wirklich ganz toll. Und sprechen wir nochmal über den Genuss. Also wo taucht es sich am schönsten?
Also ich muss sagen, ich tauche auch sehr gerne am Seil, ja, zum Beispiel im Mittelmeerraum, da finde ich auch das Licht und das Wasser immer sehr spannend, aber noch schöner ist es natürlich, wenn man auch mal mit Tieren ins Wasser kommt. Also ich hatte dieses Jahr einen Trip auf die Azoren und es war einfach unfassbar schön. Also es wäre jetzt nicht der Ort, wo ich tief tauchen wollen würde, weil sehr viel Strömung da ist, aber dafür hatte ich ganz, ganz tolle Erlebnisse da in der Unterwasserwelt.
Und sieht man nicht dann auch mal mit Flosse, Brille und Schnorchel?
Ja, genau.
Ja, so, ich habe es gerade so dran gedacht, so an Urlauber, die dann da so reingehen und so weiter. Und da bist du dann auch mit dabei und machst dann auch so dann.
Ja, ich glaube, ich würde dann doch eher mit einem Boot rausfahren und dahin, wo die großen Tiere auch sind. Also es ist auch manchmal schön, am Strand zu schnorcheln oder irgendwo einen Riff zu erkunden. Aber ja, da, wo die großen Rochen sind, das ist auch schön, oder wo die Haie zu finden sind. Und da braucht man meist dann doch ein Boot, um da hinzukommen.
Also das reizt sich dann schon auch mit den großen Tieren. Hattest du da schon Begegnungen unter Wasser mit Haien oder mit großen Rochen, die sehr faszinierend für dich gewesen sind?
Also diese großen Tiere zu treffen, ich glaube, das ist immer faszinierend. Einfach diese Selbstverständlichkeit und Eleganz, mit der die sich im Wasser bewegen, da sind wir so meilenweit von weg, auch wenn du gesagt hast, unser Sport sieht elegant aus, aber so ein Haifisch ist schon noch mal eleganter. Und es sind halt keine dummen Fressmaschinen, wie sie meist medial irgendwie dargestellt werden, sondern einfach ganz schöne, auch intelligente Tiere, neugierige Tiere, und das sind schöne Interaktionen, die man hat in dem Sinne. Also schon auch respektvoll, und der muss mir jetzt auch nicht zu nahe kommen. Aber so ein Tier in der freien Wildbahn beobachten zu können, das ist schon wirklich schön.
Und wenn man einmal damit begonnen hat, dann lässt einen das wahrscheinlich auch nicht los, oder?
Ja, ich hatte auch dieses Jahr das Glück, dass ich mit Haiforschern und Meeresbiologen zusammen im Wasser war. Und dann lernst du halt auch sehr viel über das Ökosystem, über die Verhaltensweisen dieser Tiere. Das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn man einfach nur so einen Haifisch vorbeischwimmen sieht. Sondern wenn man dann auch versteht, was macht der, warum macht er das, warum ist er gerade hier. Also das war wirklich schön, ja. Das ist toll. Auch ein Privileg, dass ich, glaube ich, durch meinen Sport bekommen habe, so tolle Menschen kennenzulernen, die mir dann auch die Unterwasserwelt noch mal näher bringen.
Also wird man Jennifer Wendland auch in den nächsten Jahren im Meer treffen?
Ja, definitiv.
Ja, um mit großen Tieren zu schwimmen, zu schnorcheln, tief zu tauchen. Aber das Meer wird dich wahrscheinlich nicht mehr loslassen, oder?
Nein, das ist ein zweites Zuhause auf jeden Fall. Da fühle ich mich wohl, das gibt mir so viel Ruhe, das brauche ich schon.
Wie oft kommst du denn im Jahr eigentlich ans Meer? Du lebst ja
in Essen.
In Essen, okay. Also nicht direkt am Meer.
Nein, nicht wirklich.
Und wie oft reist du und wie oft kommst du ans Meer?
Ja, also das ist so ein bisschen das Schwierige, dass mein Sport eigentlich immer verlangt, dass ich reise. Ich habe in der Regel so dreimal im Jahr, dass ich für einen Monat oder ein bisschen länger am Meer bin für mein Tiefentraining, und den Rest muss ich halt entweder trocken oder im Schwimmbad machen. Da gibt es dann halt kein Tieftauchen, sondern Streckentauchen. Also ich muss mich trocken auf die Tiefensaison immer ordentlich vorbereiten.
Wenn du auf Strecke tauchst im Becken, welche Strecke legst du dann zurück?
Ja, so ungefähr, also ich komme so bis 200 Meter ungefähr.
Hm, das ist auch ganz ordentlich. Ja. Und welcher Trip steht als nächstes an?
Als nächstes, oh, das ist noch sehr lange hin. Also geplant ist so im April rum ein Trainingslager in Ägypten und hoffentlich dann auch mit einem Wettkampf vor Ort.
Dann wünschen wir dir für diesen Wettkampf alles Gute. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Wir konnten wirklich richtig eintauchen in deine Welt. Und ich fand es sehr spannend, wie du über die Emotionen gesprochen hast, auch über die Ängste und wie du Emotionen gelernt hast, so zu regulieren, als dass du dich in einen Zustand der kompletten Entspannung begeben kannst. Also ich kann das gut nachvollziehen, wie schön es ist, zu tauchen und so diese Leidenschaft auszuleben. Herzlichen Dank, dass du hier warst.
Ich danke dir.
Jennifer Wendland, und alles Gute.
Dankeschön.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Jennifer Wendland. In der nächsten Folge ist der ehemalige Tennisprofi und TV-Experte Mischa Zverev zu Gast. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr wieder reinhört.